Herzlich willkommen zu unserem Podcast im Takt mit Dr. Ute Ruprecht.
Ja, Frau Amrain, ich freue mich, dass wir uns wieder zu einem Rhythmusthema treffen und hoffentlich viele interessante Sachen besprechen.
Ja, Dr. Ruprecht ist leitende Oberärztin im Herzzentrum Duisburg und dort auch Leiterin der Elektrophysiologie. Ehe wir zu unserem heutigen Thema Adipositas und Vorhofflimmern kommen, möchten Sie vielleicht erstmal erklären, was das genau ist, Elektrophysiologie?
Ja, das Herz kennen wir alle als faustgroßen Muskel, aber tatsächlich muss dieser Muskel gesteuert werden. Jede Muskelzelle selbst hat eine Elektronik und die miteinander verknüpft haben dann auch nochmal besondere Bahnen. Und je länger man im Leben drin ist, heutzutage 80 bis 90 Jahre, desto mehr Probleme kann es da geben, besonders wenn einige dieser Muskelzellen sich vielleicht im Laufe des Lebens zu Bindegewebszellen umwandeln und das macht dann das Ganze etwas schwierig. Bindegewebe ist wie Gummi und leitet elektrischen Strom dann eben nicht mehr, aber das werde ich Ihnen im Näheren erläutern.
Wir wollen uns ja heute einem besonderen Thema widmen, nämlich der Behandlung des Vorhofflimmerns bei Patientinnen und Patienten mit Adipositas, also starkem Übergewicht. Was ist denn in diesem Fall eigentlich die Hauptdiagnose, Frau Dr. Ruprecht? Also was war zuerst da, die Adipositas oder das Vorhofflimmern?
Ja, also man muss ganz klar sagen, die adipösen Patienten sind ja meistens schon viele Jahrzehnte adipös und das ist auch genau die Problematik. Also jemandem zu sagen, sei jetzt nicht mehr adipös, du weißt ja, wie es geht, weniger essen, das ist mittlerweile verstanden, dass das nicht funktioniert und dass das eine Erkrankung ist, die auch eine spezifische Behandlung braucht. Und in dem Kontext der Adipositas verstehen wir das Fett auch noch mal an verschiedenen Stellen. Also wir beschäftigen uns weniger mit dem, was so auf den Hüften ist und im Bauch und so weiter. Wobei, da sind wir schon fast wieder im Körper drin. Denn wenn man um die Organe Fettgewebe hat, dann wird natürlich auch der Bauch dick. Aber tatsächlich ist auch Fett um das Herz herum. Und dieses Fettgewebe um das Herz, das hat einen negativen Effekt auf die Herz. Funktion und insbesondere auch auf die Elektronik, weil Fettgewebe Strom eben anders leitet als Muskelzellen. Da sind wir wieder dort. Und diese Fettzellen, die migrieren, also die wandern regelrecht zwischen die Muskelzellen ein. Und damit verändern sie die ganze herzelektrische Leitfähigkeit, die mit durchgehend Muskelzellen gerader, linearer wäre und gestört ist mit einem Fettmantel.
Welchen Effekt hat die Adipositas denn nun auf das Herz, das ausgerechnet Vorhofflimmern entsteht?
Ja, Vorhofflimmern ist ja im eigentlichen Sinne keine ernste Komplikation, aber wir wissen mittlerweile, wenn es dauerhaft besteht, dann kann es zu einer Beschleunigung von demenziellen Entwicklungen, zu Herzinsuffizienz, zu häufigen Krankenhausaufnahmen kommen. Und insofern ist es dann schon eine sehr, sehr ernste Krankheit mitunter, insbesondere wenn die Herzinsuffizienz dazukommt. Wie sie entsteht, wissen wir auch mittlerweile sehr gut, nämlich in den Lungenvenen. Die Übergänge von den Lungenvenen in den Herzmuskel, also in die Herzhöhle eigentlich, die verändern sich durch Druck auf den Vorhof, der wird größer, die Übergänge werden ausgefranst und dann haben wir entsprechend bindegewebige und muskuläre Strukturen, die ineinander verwoben sind und eigentlich so einen Irrgarten für die elektrische Leitung darstellen. Und in diesem Irrgarten fängt das Ganze an, zu elektrisch zu kreisen und diese kreisenden Erregungen, die setzen halt nicht 70 Impulse wie der Sinusknoten frei in Ruhe, sondern können dann in Ruhe 500 Impulse auf den Vorhof aussenden. Die gehen natürlich dann nicht in die Kammer direkt über, sondern eine Filterstation, der AV-Knoten, lässt dann nur 120, 130 Impulse in die Kammer, aber in totalem Chaos, völlig irregulär. Und das ist dann sehr unangenehm und kann dauerhaft eben auch zu Herzinsuffizienz führen, was eines der Hauptprobleme von Vorhofflimmern ist.
Wenn Sie sagen, an sich ist das Vorhofflimmern noch nicht gefährlich, aber wann ist es denn so gefährlich, dass es in jedem Fall behandelt werden muss?
Ja, kommen wir vielleicht jetzt direkt mal auf die adipösen Patienten zu, ne? Also das ist also ein häufiger Patient, den wir sehen, der ist vielleicht in seinem Leben adipös geworden und dann geht es so auf das 50., 60. Lebensjahr zu. Bluthochdruck hat sich in der Zwischenzeit entwickelt. Die Adipositas hat vielleicht in den letzten Jahren noch mal ein bisschen zugenommen, weil man auch weniger beweglich ist. Und dann plötzlich merkt er, Leistungsknick und Rhythmusstörungen sind auch aufgetreten und man stellt beim Hausarzt halt fest, es ist Vorhofflimmern da. Das Vorhofflimmern hat bereits zu einer Herzschwäche geführt und die Pumpleistung ist so stark eingeschränkt, dass das Blut, was normalerweise im Körperkreislauf gut transportiert wird, in der Lunge zurückbleibt, in den Beinen zurückbleibt. Also das heißt, man lagert Flüssigkeit in diesen Organen ein und man wiegt dann zusätzlich noch viel mehr Wasser. Also der Körper enthält Wasser, das reduziert nochmal die Leistungsfähigkeit. Man kommt noch schwerer vom Sofa hoch und diese Negativspirale findet da so ihren Start. Und diese Negativspirale, also dass man weniger Bewegung, noch weniger Leistung, noch schlechter atmen kann, die führt natürlich zu noch mehr Adipositas und in diesem Kreislauf sind Patienten natürlich dann sehr ungünstig gefangen.
Wie können Sie denn dann das Vorhofflimmern behandeln? Also was sind da gängige Behandlungsansätze?
Also grundsätzlich ist heute bei symptomatischem Vorhofflimmern die Ablation, die Klasse 1a, die man zur gerade auch paroxysmal, also anfallsartig aufgetretenem Vorhofflimmern, das heißt, es ist Vorhofflimmern, was kommt und geht. Das chronische bezeichnet man dann als persistierendes Flimmern. Das geht leider nicht wieder von alleine. Und das macht man mit Ablationen. Heutzutage sind diese Ablationen bei anfallsartigem Vorhofflimmern mit bis zu 80% erfolgreich. Das heißt, wenn man das einmal machen lässt, das ist eine Prozedur, die dauert etwa eine Stunde, da schläft man komplett und da geht man mit dem Herzkatheter eben zu den Lungenvenen hin und macht aus den Muskelzellen in einer feinen Linie oder auch mit anderen Verfahren auf jeden Fall eine Linie, die nicht überwindbar ist durch den elektrischen Strom und dadurch kann das Vorhofflimmern nicht mehr gestartet werden, die Lungenvenen werden elektrisch isoliert, sagt man dazu. Und diese Prozedur ist mittlerweile hoch routiniert und kann bei fast allen Patienten durchgeführt werden.
Das heißt, wenn wir mal in Prozenten rechnen, wie hoch setzen Sie da die Erfolgschancen an?
Ja, wie gesagt, also wenn ein normalgewichtiger Patient mit Vorhofflimmern kommt und das ist anfallsartig und das wird sehr früh diagnostiziert und man stellt auch die Risikofaktoren gut ein. Dazu gehört die Schlafapnoe, der Bluthochdruck und auch die Adipositas und so weiter. Also wenn man diese Komorbiditäten entsprechend mitbehandelt, hat man eine gute Erfolgsrate von etwa 80%.
Bleiben wir mal bei unserem Stichwort Adipositas. Warum ist denn dieses eine so relevante Erkrankung, vor allem eben auch, wenn es um die Behandlung des Vorhofflimmerns geht? Inwieweit nimmt die Erkrankung darauf Einfluss?
Man hat festgestellt, dass Patienten mit einer Adipositas, obwohl sie vielleicht eine exzellente Ablation, technisch exzellent durchgeführte Ablation erhalten haben und der Blutdruck, das ist meistens in den Praxen auch sehr gut einstellbar, auch gut behandelt ist, dann haben diese Patienten fast zu 90% auch noch eine Schlafapnoe. Die ist schwer zu behandeln, weil häufig der Diagnoseweg schon schwierig ist. Also man wartet sehr lange auf einen diagnostischen Schlaflaborplatz und der ist die Voraussetzung für die Therapie der Schlafapnoe. Und wie ich eingangs schon sagte, man hat festgestellt, dass bei schwerer Adipositas, und da sprechen wir von einem BMI von über 30, 35, 40, sogar 50 und auch noch höher, da hat man einfach festgestellt, dass die inflammatorischen, also die entzündlichen Effekte, die elektrisch leitenden Effekte auf das Herz sehr ungünstig wirken. Und dann kann das Vorhofflimmern allein aufgrund der Tatsache, wenn man alles andere schon perfekt behandelt hat, 65% betragen im Vergleich zu entsprechend 25%, wenn man auch die Adipositas adäquat mitbehandelt.
Was bedeutet denn das jetzt für diese Patientinnen und Patienten? Haben die einfach schlechtere Chancen oder werden sie gar nicht erst zugelassen für eine Ablation?
Also, ich habe Ihnen ja gerade schon so einen Patienten skizziert. Man muss sich klar machen, das sind häufig Patienten, die wiegen 130, 150, 180 Kilo oder noch mehr. Also das sind tatsächlich schwierige Konstellationen für viele kleineren Krankenhäuser, insbesondere wo dann auch einfach nicht die technologischen Gegebenheiten da sind und wo die Erfahrung mit dieser Gruppe von Patienten auch nicht da ist, so dass man sagt, also wir behandeln dann doch bevorzugt Patienten, die diese Komplikationen nicht noch zusätzlich mitbringen. Denn so eine Ablation bei einem sehr adipösen Patienten ist schon eine Herausforderung und ist natürlich besser durchzuführen in einem Team, was auf diese Besonderheiten, die in so einer Prozedur auftreten können, auch trainiert sind.
Was ist denn dann die Lösung für Menschen mit starkem Übergewicht? Müssen die erstmal abnehmen? Zum Beispiel fällt mir da jetzt diese neue Fettwegspritze ein, die es ja nun seit einiger Zeit gibt. Also bessern sich dadurch nicht vielleicht die Herzprobleme von selbst?
Ja, tatsächlich ist es so, man sagt natürlich dem Patienten, machen Sie ein Risikofaktormanagement, machen Sie Sport, nehmen Sie ab. Man trifft sich dann noch mal einige Wochen, Monate, aber man muss sich klar machen, wenn ein Patient schon in einer Herzinsuffizienz ist, also er ist schon in einer Erkrankung des Herzmuskels durch diesen schnellen Herzstrom, dann haben wir gar nicht häufig die Zeit zu sagen, gehen Sie mal ein halbes Jahr nach Hause und versuchen Sie Sport zu treiben. Denn jemand, der mit einem Gehwagen läuft, der kann halt nicht entsprechend durch Sport sein Gewicht reduzieren. Und das ist also wirklich eine sehr diabolische Situation. Und die GLP-1RA, also das heißt Glucagon-like-Peptide-1-Rezeptoragonisten, wenn man es ganz genau ausspricht, die haben tatsächlich eine höhere Konzentration um dieses Herzmuskelfett. Und man hat tatsächlich auch gesehen, dass mit der Therapie dieses Fettgewebes, also mit der Reduktion dieses Organ viszeralen Fettgewebes, dass man da allein schon Vorhofflimmern beenden kann. Das heißt, es ist alles in Studien noch nicht ausreichend gezeigt, aber diese positiven Effekte auf das viszerale Fettgewebe nutzen wir auf jeden Fall aus, damit der Patient Gewicht abnimmt, besser in der OP zu behandeln ist, aber vor allem auch, weil wir uns davon erwarten, dass auch die Rezidivhäufigkeit geringer wird, was in einigen Studien tatsächlich auch schon gezeigt werden konnte.
Aber wie wäre denn dann der zeitliche Behandlungspfad? Also würden Sie dann doch zuerst eine Ablation durchführen und dann zu einem möglichst starken Gewichtsabbau raten? Oder muss es andersherum sein?
Also offen gesagt findet bei uns alles gleichzeitig statt. Wir haben Kooperationen mit der Ruhrland-Klinik, sodass Patienten auch sehr gut in Studien aufgenommen werden können und dass die Wege zum Beispiel um zur Behandlung der OSAs entsprechend verkürzt werden. Wir schreiben natürlich und kommunizieren mit dem Hausarzt, wie auch durch die Krankenkassen finanziert. Da gibt es schon einige Programme für einige Patienten, bezahlen das die Krankenkassen durchaus auch, dass der GLP-1RA eingesetzt werden kann. Die Patienten werden natürlich aufgeklärt. Aber wir machen auch schon bei den sehr adipösen Patienten, wenn die in einem schlechten Zustand kommen, auch in diesem schlechten Zustand schon die Ablation. Also wir greifen quasi den Feind von allen Seiten an. Und das führt in der Regel doch dazu, dass wir danach einen Sinusrhythmus haben, die Leistungsfähigkeit nimmt zu, gleichzeitig kann das Gewicht unterstützt durch die Medikation und durch das bessere Schlafen und all dies verbessert werden. Das ist natürlich sehr aufwendig, aber im Grunde genommen kann man In dem Wissen, dass es diese Möglichkeiten gibt, das natürlich für sich als adipöser Patient zumindest mitorganisieren.
Nun behandeln Sie ja auch in einem spezialisierten Herzzentrum. Sie hatten vorhin ja auch technische Voraussetzungen angesprochen. Welche Möglichkeiten haben Sie denn, um Menschen mit Adipositas zu behandeln?
Also wir haben natürlich Röntgentische, die speziell auch für sehr adipöse Patienten ausgelegt sind. Ganz wichtig ist aber auch, das ist leider ein etwas bildlicher Begriff in der Medizin, da möge man es mir verzeihen, das nennt man Beached Whale Problematik. Das heißt, wenn man sehr schwer und groß ist und man liegt, ohne sich zu wenden, ohne sich zu drehen, dann fällt es der Lunge mitunter sehr schwer, sich während mehrerer Stunden komplett zu entfalten. Und das kann tatsächlich zu Lungenbläschen-Kollaps führen. In der Nachfolge können Lungenentzündungen auftreten. Und das kann dann so eine Untersuchung schon auch verkomplizieren im Ablauf. Darum bekommt bei uns jeder Patient, der über einem Body-Mass-Index von 30 liegt, entsprechend eine nicht-invasive Beatmung. Also man kriegt da keinen Schlauch in den Mund, sondern man bekommt, wie man das zu Hause auch als Schlafapnoe-Patient tragen würde, so eine Maske. Und da wird mit Druck immer ein leicht positiver Druck aufgebaut, so dass die Lungenbläschen nicht zusammenfallen können. Und das ist schon mal eine Voraussetzung. Bei einigen Patienten, die jetzt so ganz schwer sind, also BMI von über 45 haben, da holen wir uns natürlich auch unsere herzspezialisierten Herzanästhesisten dazu. Der Patient wird intubiert, also da wird so genau auf die Patienten geguckt, dass wir da das Risiko bei gleichzeitig meist auch schwerer Herzinsuffizienz minimieren. Also dafür braucht man schon ein Herzzentrum, wo auch diese Gesamtroutine der schwer herzkranken Patienten in allen Ebenen gelebt wird.
Nun wird ja in jedem Aufklärungsgespräch darauf hingewiesen, dass es eben keinen Eingriff ohne Risiken gibt. Wie genau wirken sich denn Adipositas und auch die notwendigen Vorkehrungen, die Sie eben beschrieben haben, während der Katheterablation auf die Risiken für die Patientinnen und Patienten und dementsprechend natürlich auch auf den Erfolg aus?
Also die Risiken sind bei so einer Katheteruntersuchung, man geht in die Vene in der Leiste, am häufigsten in der Vene. Da muss man sagen, das hat man in den letzten Jahren sehr gut nachgewiesen, dass Hochvolumenzentren mit vielen hundert dieser Ablationen im Jahr oder sogar 1000, dass hier grundsätzlich die Komplikationsrate deutlich geringer ist. Aber die Leiste ist eines der Hauptprobleme. Da kann es mal einen blauen Fleck geben, wie man so schön sagt, aber es kann auch ein Hämatom geben, was größer ist. Und um das zu vermeiden, also um einmal die Vene perfekt zu treffen, machen wir zum Beispiel die Punktionen nur mit Doppleruntersuchungen in diesen Fällen. Und es ist auch so, dass diese Patienten etwas anders mobilisiert werden. Also ein normaler Patient, wenn er eine Vorhofflimmerablation bekommen hat, dann sitzt er nach 3 Stunden, also nach der Prozedur, schon wieder auf der Bettkante und isst sein Mittag- oder Abendessen. Und da immobilisieren wir diese Patienten etwas länger, haben da auch etwas mehr Blick auf diese Leiste, sind natürlich auch, wenn es zu anderen Komplikationen wie Einblutung in den Herzbeutel kommt, mit einem großen Team jederzeit bereit, da entsprechend zu intervenieren. Wobei man auch da sagen muss, das sind Komplikationen, die in einem Herzzentrum im Promillebereich stattfinden. Trotzdem haben wir halt diesen Schirm der Experten, die für solche Zwischenfälle dann auch ohne groß herangerufen zu werden, sondern quasi im Nebenlabor stehen, protektionieren können.
Sind denn eigentlich Behandlungen von Patienten mit Adipositas aufgrund von Vorhofflimmern eher die Ausnahme oder wie hoch ist der Anteil dieser Patientinnen und Patienten?
Ja, also wir haben jetzt mal für die letzten Jahre geguckt, wie hoch unser Anteil ist. Und tatsächlich behandeln wir Duisburg, gab es ja mal die Bild-Schlagzeile, sind die dicksten Kinder bei der Einschulung und die verlieren ihr Gewicht anscheinend auch nicht im Verlauf. Das heißt, also unter unseren Patienten sind 45% über einem Body Mass Index von 30. Das ist schon sehr viel. Und tatsächlich haben wir auch in den höheren Gewichtsklassen noch sehr viele Patienten, die wir dann spezialisiert behandeln können.
Nun ist es ja nachgewiesen, Adipositas nimmt vor allem auch in Europa immer weiter zu. Müssen sich denn aus Ihrer Sicht kardiologische Kliniken umstellen, um in Zukunft diesen Menschen eine bessere Behandlung zu ermöglichen, als das vielleicht aktuell der Fall ist?
Also offen gesagt, also es gibt ja bariatrische Therapien, wo man Magenverkleinerungen macht. Das ist im Moment noch die effektivste Art der Therapie, die aber auch mit vielen ja, Problemen nachfolgend einhergehen. Und ich hoffe, so die Kombination an medikamentösen, also Fettwegspritze, wenn wir es so sagen, wird vielleicht auch die Anzahl an Patienten etwas reduzieren. Und insofern, natürlich müssen wir uns darauf einstellen, aber im Grunde genommen hoffe ich da doch sehr auf die Politik, dass wir nicht erst in diese Falle geraten, dass wir noch adipöser werden, sondern wir haben jetzt so viele Tools an der Hand, dass wir tatsächlich hoffentlich auf diesem Level bleiben, auf dem wir sind und aber trotzdem damit arbeiten können und den Patienten auch eine Möglichkeit anbieten können, in ihr altes Leben zurückzukehren.
Welche Rolle spielen denn die zuweisenden niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen? Und welche Rolle spielt auch die Eigeninitiative der Patientinnen und Patienten?
Ja, also das muss man schon ein wenig so sagen. Also adipöse Patienten sind häufig konfrontiert mit Aussagen wie, das geht nicht, dafür bist du zu dick, das sind Verfahren, die sind für dich zu gefährlich, das ist nicht machbar. Also das ist die häufigste Pauschalaussage, die ich in den letzten Jahrzehnten gehört habe. Nimm 30 Kilo ab und dann können wir weitersehen. Und das ist einfach ein Totschlag. Argument, mit dem keiner arbeiten kann.
Wie gehen Sie denn eigentlich beim Thema Schlafapnoe vor? Also einer Komorbidität, die ja aber, wie Sie auch schon erwähnt haben, viele adipöse Patienten betrifft und die ja auch Einfluss auf die Katheterablation hat.
Die Schlafapnoe ist meistens eine obstruktive Schlafapnoe, das heißt Gaumen, Kiefer fällt beim adipösen Patienten noch etwas leichter zurück und verschließt die Atemwege. Das ist meist durch eine Atemmaske gut zu behandeln, aber andere Schlafapnoen sind auch durch einen zurückrutschenden Kiefer zu behandeln. Da kann man dann auch den Zahnarzt um eine entsprechende Schiene bitten. Das ist heutzutage bei den Zahnärzten sehr gut bekannt. Es gibt aber auch Patienten, die zum Beispiel eine zentrale Schlafapnoe haben im Rahmen einer Herzinsuffizienz. Da kann auch das Zwerchfell stimuliert werden. Und Sie hören schon heraus, das ist eine ganz komplexe Sache. Also das, was der erste Schritt ist, der HNO-Arzt, der Hausarzt, der Kardiologe kann eine Polygraphie machen. Da bekommt man so einen Gurt um die Brust und da misst man einfach, wie viele Atempausen man in der Nacht hat. Denn das muss man ganz klar sagen, auch wenn man es nicht merkt, das Atmen, das Sauerstoff Aufnehmen in den Körper ist nach Sonnenuntergang mindestens so wichtig wie tagsüber. Und die Sauerstoffsensoren nehmen bei immer schlechterer, also bei zunehmender OSAS halt immer weiter ab. Also man gewöhnt sich an den niedrigen Sauerstoff und wird auch nicht direkt wach, wenn man zu wenig Sauerstoff hat. Und das ist halt auch da wieder die Problematik, dass sich das alles gegenseitig aggraviert und man schläft dann immer schlechter, aber man weiß mittlerweile auch schon, schlecht schlafen zu befragen, ist nicht der richtige Weg. Das muss man tatsächlich einmal technisch mit dieser sehr einfachen Methode der Polygraphie testen. Und wer sagt, also ich schnarche nicht, dem kann ich nur sagen, also das Nichtatmen ist die leiseste Form der Atemstörung und wird häufig einfach nicht registriert.
Wenn ich mal versuche, unser Gespräch zusammenzufassen, dann würde ich sagen, ein gutes Ablationsergebnis bei Adipositas kann durch eine optimale Mitbehandlung der Komorbiditäten erreicht werden. Würden Sie das so unterschreiben?
Unbedingt. Also wir sind technisch schon wirklich so fortgeschritten und haben in den letzten Jahrzehnten, möchte ich sagen, einen sehr hohen Grad der Exzellenz erreicht. Aber die letzten Prozent bei den Adipösen sind es ja leider 30 bis 40%, die zu einem dauerhaften Sinusrhythmus führen, die bekommen wir wahrscheinlich nicht hin, ohne die Komorbiditäten zu behandeln. Es wird noch sicherlich viele Studien geben, die uns da den Weg noch genauer führen. Aber da die Komorbiditätenbehandlung ja auch für alle anderen Alterungs- und sonst wie Erkrankungen positive Effekte haben, kann ich das auf jeden Fall unterstreichen.
Das war unser Podcast Im Takt mit Dr. Ute Ruprecht. Vielen Dank für Ihre Erklärungen, liebe Frau Dr. Ruprecht.
Vielen Dank, Frau Amrain. Es hat mir wie immer großen Spaß gemacht.
Und natürlich auch ein Dankeschön an unsere Zuhörer, dass sie sich mit diesem Thema beschäftigen.